Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Istanbuler Hagia Sophia, das Pariser Musée Picasso und ein Dokumentarfilm über eine schwarze Community in New Orleans. Damit wollen wir uns in dieser Ausgabe von Kultur heute beschäftigen. Dazu lädt sie herzlich Michael Köhler ein. Zuerst wollen wir aber in die Mannheimer Kunsthalle gehen. Nach ihrem Umbau, da kann keiner mehr sagen, die Mannheimer Kunst mal, das sei eine unbekannte Schöne. Ihre Gemäldesammlung des 19. und 20. Jahrhunderts, insbesondere die Skulpturen, die einem buchstäblich auf Schritt und Tritt begegnen, sind exquisit. Am Friedrichsplatz, da wurde vor 2 Jahren das neue, lichtdurchflutete Museumsgebäude der Architekten Gerkan, Mark und Partner eröffnet. Die langjährige Direktorin Ulrike Lorenz, sie hat den Neubau maßgeblich gemanagt, ging aber zur Klassikstiftung Weimar. Der aus Dänemark stammende Johan Holten ist jetzt der neue Museumschef und er hat sich mit einer Ausstellung jetzt erstmals zu Wort gemeldet. Die heißt Umbruch und befasst sich mit Malerei, Video, Skulptur. Christian Gampert sah das.
Eine bleiche junge Frau schaut uns in renaissanceartigem Halbprofil vor schrundig-rotem Hintergrund herausfordernd an, mit nackten Brüsten, der Mund geschminkt, das Haar aus der Stirn herausgekämmt, damit das ausdrucksstarke Gesicht mit den großen Augen und modellierenden Brauen umso stärker wirkt. Das ist Giuseppina, gemalt von Anita Reh 1922 während ihres Italienaufenthalts. Die Malerin hat auch andere emanzipierte Frauen relativ illusionslos porträtiert, teils auch sich selbst, hart gerandete, melancholisch umflorte Charakterköpfe. Das steht in der Tradition der neuen Sachlichkeit, jener lakonischen, ans Altmeisterliche anknüpfenden Stilrichtung. Durch Gustav Hartlaubs große Sammelausstellung 1925 in der Kunsthalle Mannheim bekam sie überhaupt erst ihren Namen. Insofern ist Johan Holtens Einstieg in Mannheim kein ganz so großer Umbruch. Er knüpft an bekannte Linien an. Allerdings unter feministischen Vorzeichen. Bei ihm werden nun 3 weibliche Positionen gezeigt, die in den 1920er Jahren nicht die gebührende Aufmerksamkeit bekamen.
Ich möchte gerne mehr Diversität in der Sammlung und welche Positionen hierfür angekauft werden. Und dafür sind 3 weibliche künstlerische Positionen ausgesucht worden, die es Gott sei Dank auch gelungen ist, schon mit der ersten Ausstellung in der Sammlung zu verankern.
Anita Reh, aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie stammend, zeitlebens unterschätzt, wurde 1933 aus der hamburgischen Künstlerschaft ausgeschlossen und beging auf Sylt Selbstmord. Holten hat die Kraft dieser Position ebenso wiederentdeckt wie die typisierenden Zeichnungen der 1907 in Heidelberg geborenen Hanna Nagel, die zeitlebens mit dem Problem Kunst oder Kind oder Mann beschäftigt war. Ganze Batterien von Kindern liegen in ihren Werken hilfeheischend in den Betten, während die Mutter gerne Künstlerin sein wollte und wegen mangelnder Anerkennung während des Zweiten Weltkriegs ihre Ölarbeiten weitgehend zerstörte. Jeanne Mammen dagegen, die 3. in diesem weiblichen Block der neuen Sachlichkeit, wurde mit ihren Großstadtskizzen schon in den 1920er Jahren viel beachtet. Die gelernte Modeillustratorin weitet ihre Aquarelle und Lithografien zu psychologischen Befunden, wenn im romanischen Café modisch gewandete Frauen wie dekorative Schaufensterpuppen herumstehen, privilegierte Männer buddhaartig am Strand herumsitzen oder ein Kurfürstendammpaar herausgeputzt paradiesisch. Immerhin leuchten bei Mammen die Berliner Nächte manchmal blau wie im romantischen Märchen. Mit 2 weiteren Schwerpunkten will Johan Holten nun frischen Wind in die Mannheimer Sammlung bringen, mit aktuellen Videos und Skulpturen.
Ich hoffe, dass es gelingt, dass wir in 5 Jahren gar nicht so sehr über den Neubau der Kunsthalle Mannheim sprechen, sondern eigentlich darüber sprechen, was drinnen passiert ist. Und da, glaube ich, ist es eine Stadt wie Mannheim mit ihrer bis zu 170 Nationalitäten unter den Bürgern unerlässlich, mehr und vielfältigere Stimmen auch in diese Kunsthalle zu integrieren.
Fast magisch ist das 2017 entstandene Tanzvideo von Clément Cougitore, der Crump-Tänzer aus den Pariser Banlieues auf der Bühne der Pariser Opéra de la Bastille agieren lässt, zu Rameaus Musik Les Indes Galantes. Crump ist ein Straßentanz aus den unterprivilegierten Vorstädten, der mit aggressiven Gesten Geschichten erzählt. Diese Freestyle-Battle wird nun zu Barockmusik aufgeführt und erobert die große Bühne, die diesen Tänzern normalerweise verschlossen ist. Die drei skulpturalen Positionen in der Mannheimer Ausstellung haben Witz und Melancholie zugleich. Nevin Aladag hat mit persischen Teppichen und Baumarktware ein migrantisch geprägtes Musikzimmer eingerichtet, dessen abstrakt wirkende Instrumente in speziellen Performances von Profis bedient werden. Kari Upson lässt bemalte Baumstämme wie menschliche Körperteile von der Decke baumeln, ein furchterregendes Arrangement. Und die Chinesin Hu Xiaoyuan versieht Hölzer mit Farbe und zarten Seidenmalereien.
Christian Gampert über die Ausstellung Umbruch in der Kunsthalle Mannheim. Wir wechseln zur Filmkunst. Der italienische Dokumentarfilmer Roberto Minervini hat vor vielen Jahren eine Amerikanerin geheiratet. Sowas kommt vor und wurde in den letzten 10 Jahren zu einer Art cineastischem Chronisten des Südens der USA. Sein neuer Film mit dem Titel What You Gonna Do When the World's on Fire entstammt einem Song des Musikers Lead Belly aus Louisiana, der 1949 starb. Ein Fall für meinen Kollegen Rüdiger Suchsland, unseren Filmkritiker. Die Welt des Blues und der Deklassierten hat es offenbar diesem Filmemacher angetan, Rüdiger Suchsland?
Ja, das kann man so sagen. Er ist nicht ganz neu in der Landschaft. Er hat schon mehrere Filme in Venedig gehabt, einen in Cannes. Er hat mal die Doc Leipzig gewonnen, immer mit Dokumentarfilmen, die eine ganz eigene Note haben. Und seine 3 Filme vor diesem jetzt, die erzählten ebenfalls von einzelnen Menschen, die zusammengefasst werden, dann immer zu Gruppen, die auch irgendwie alle der gleichen Gruppe angehören. Alle aus dem Süden, aber die waren bei diesen 3 Vorgängerfilmen, waren sie alle Weiße und oft auch rassistische Weiße, in jedem Fall Underdogs. Das, was in Amerika dann oft nicht so verächtlich, sondern eigentlich sehr nüchtern beschreibend White Trash genannt wird. Also Waffennarren, Leute, die mit der konföderierten Flagge durch die Gegend fahren, die ziemlich oft betrunken sind und in den Trailerparks leben. Na gut, diese Underdogs, die wahrscheinlich Trump gewählt haben. Und jetzt wechselt er, Trump ist Präsident, wechselt er mit seinem neuen Film auf die andere Seite und zeigt die, die oft gehasst werden von jenen, die er vorher porträtiert hat, nämlich die Schwarzen, vor allem in New Orleans und in Umgebung. Die sind natürlich auch getroffen worden durch Katrina, aber darum geht es weniger. Es geht schon um den alltäglichen Rassismus und die Erfahrungen, die die Leute machen. Einige sind älter, eine Frau, eine Barbesitzerin, die eine Drogenvergangenheit hat, die Judy heißt, und Kinder gibt es auch.
Ganz wichtig, Sie haben es genannt, der Dokumentarfilm kreist gewissermaßen um Judy Hill, eine schwarze Südstaatenamerikanerin, die viel erlebt hat, genauer gesagt müsste man sagen mitgemacht hat, zeigt auch Mutter und die Brüder, sie hatte eine Bar, das ist wichtig, ne?
Genau. Ja, das ist wichtig. Sie hat das verloren. Aber es ist sowieso ganz klar, es geht um prekäre Lagen. Und prekär sind diese Lagen auch bei anderen Familien. Also es gibt eine alleinstehende Mutter, die 2 Söhne hat. Diese Episode ist eigentlich für mich persönlich die berührendste gewesen. Die tauchen auch immer wieder auf. Der eine ist 14, der andere ist 9. Und die sind jung, die sind unschuldig, das sind gute Beobachter. Die kriegen von ihrer Mutter nicht nur gesagt, pass auf, dass du nicht vom Auto überfahren wirst und dass du nicht bei Rot über die Straße gehst, sondern die kriegen gesagt, pass auf, wenn ein Polizist kommt. Am besten wechselst du die Straßenseite, weil die Polizisten sind weiß, die sind Schläger, die sind oft Rassisten. Wir kennen das, wir wissen, worum es geht. Und man sieht in diesen jungen Menschen natürlich die Zukunft, die sie vor sich haben. Wir ahnen, die werden auch mal so enden, wie zum Beispiel Judy, die eben ihre Bar verloren hat, die auf eine gewisse Weise immer wieder so eine Stehauffrau ist, aber die auch fertig ist.
Eine schwarze Community in New Orleans. Lassen Sie uns über die Filmkunst Minervinis sprechen. Es wird viel gesprochen in dem Film, und zwar auch im Idiom. Selbst wer gut amerikanisch kann, hat Schwierigkeiten, da hinterherzukommen. Ein Film, der zuhört und zu Gehör bringt.
Ja, das auf alle Fälle. Sprache, Musik auch, die wir oft hören, die ist sehr wichtig. Und zur Sprache gehört natürlich zum Beispiel auch diese refrainartigen Sprüche der Black Power Bewegung. Denn die sehen wir auch. Also es gibt eine New Black Power Bewegung, die dort demonstrieren. Denn wir erleben auch, es gibt sowohl Polizisten, also Morde durch Polizisten an Schwarzen. Es gibt aber auch den Ku Klux Klan. Das dürfen wir nicht vergessen. Also Rassisten, die es eigentlich gar nicht mehr gegen dürfte, die aber sich benehmen wie im 19. Jahrhundert und die lynchen. Und da passiert es auch, dass plötzlich der Kopf eines Mannes vor der Wohnungstür liegt. Ja, solche Geschehen. Es ist also kein schöner Film, es ist ein sehr schön gemachter und inszenierter Film, aber es ist erschütternd, was er zeigt. Aber das Interessante ist eben der Kontrast zu der Bildsprache. Während nämlich Minervini in seinen früheren genannten Filmen ein Sozialrealist war, wenn man das so nennen will, sind es hier stilisierte Bilder, die an klassische amerikanische Fotografie erinnern, ja, in Schwarz-Weiß gehalten. Das ist wichtig. Man denkt an den New Deal. Und es hat ja manche Kritikerkollegen auch so ein bisschen zu Widerspruch gereizt. Die haben gesagt, das ist wie ein Fotobuch. Ich habe das nicht verstanden, diesen Vorwurf.
Sie haben mir die Frage vorweggenommen, denn das ist ganz wichtig. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, zeigt ausschließlich Afroamerikaner. Was würden Sie mit Ihrer Erfahrung sagen, unterscheidet ihn von herkömmlichen Erklärdokumentationen, die immer so ein bisschen von oben herabkommen und sagen, schau dir das mal an, so und so ist es. Ist der anders? Kommt der eher von unten?
Ja, das haben Sie eigentlich jetzt auch schon in der Frage vorweggenommen, weil der ist eben keine Erklärdoku. Es ist sowieso, ich glaube, dass es in Deutschland insbesondere so einen Hang gibt, auch weil das Fernsehen viel finanziert, dass Dokumentarfilme immer nur das zeigen, was sie schon vorher sagen und gewissermaßen illustrieren mit ihren Bildern. Hier, das ist ein Film, den man im Kino sehen muss, der einfach, wie gesagt, sehr schön ist, sehr gut inszeniert, toll fotografiert, der ein Genuss ist, abgesehen davon, dass man eine ganze Menge erlebt. Es ist ein Themenfilm, ja, aber er hat, also sagen wir so, es ist kein Themenfilm, aber er hat ein Thema. Nur, das ist kein Widerspruch zur Form. Daran erinnert uns dieser Film, dass Kino ja etwas mit Form zu tun hat und dass man selbstverständlich auch ganz normale Menschen, Underdogs aus den Unterschichten, wie Stars fotografieren kann. Warum soll man die nicht schön zeigen? Ich glaube, das ist dem Film auch ganz wichtig, dass die Underdogs eben auch zumindest im Kino ein schönes Leben haben.
Roberto Minervini, What You Gonna Do When the World's on Fire, Rüdiger Suchsland über diesen schwarz-weißen Dokumentarfilm. Zur bildenden Kunst. Wenige Tage noch, da zeigt K20, das ist die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, eine Ausstellung über Pablo Picasso in den Kriegsjahren 1939 bis 1945. Da gibt es dann gemalte Friedenstauben und bronzene Totenschädel, in gewisser Weise vielleicht erwartbar. In Paris aber, da kann der Kunstfreund und die Kunstfreundin einen ganz anderen Picasso kennenlernen. Picasso und der Comic, sowie Picasso als Dichter. Dabei liegt beides buchstäblich nahe. Dem Kind Pablo war der Comic willkommen und vertraut. Dem Maler war das Gedicht eine Art Malerei in Zeilen. Das Überrealistische, das Surrealistische, das Realistische, das reizte ihn an den Gattungen. Hören wir Jürgen König über Picasso et la bande dessinée et Picasso Poète.
Schon in der Kindheit las Picasso Comics und er tat es bis zum Lebensende. Früh schon zeichnete er Bilder, Folgen, benutzte Sprechblasen. Seine ganze Entwicklung zur kubistischen Malerei sei vom Comic geprägt worden, meint Kurator Jean Poplard. Es gibt dieses Exzessive in der Malerei Picassos, diese Art an Grenzen heranzugehen, an Grenzen des Realismus, des Grotesken, des Karikaturhaften, auch eine bestimmte Freiheit in der Erfindung und der Behandlung, der oft brutalen Behandlung seiner Figuren. Und diese Freiheit hat Picasso früh schon im Comic entdeckt. Es ist genau die Freiheit des Comics.
Et cette liberté, c'est aussi celle de la bande dessinée.
Umgekehrt beeinflusste Picasso später ganze Generationen von Comicautoren und Zeichnern, die sich der picassoschen Techniken bedienten, oft auch mit seinen Mitteln spielten, multiperspektivisches, versetzte Körper, zerschnittene Köpfe. Von Gemälden Picassos kontrastiert, wird viel Groß- und Kleinformatiges gezeigt, von Art Spiegelman und Roy Lichtenstein über die französische Comic-Ikone Hergé bis zu Nick Bertozzi, der 2012 Picasso zur Comicfigur machte. Wir sehen den Maler an der Staffelei, sein Modell ist Gertrude Stein. Sie hatte Picasso 1907 insbesondere mit amerikanischen Comics bekannt gemacht. Und auch die Ausstellung Picasso der Dichter ist eine Entdeckung. Wieder führen die Spuren bis in die Kindheit zurück. Picasso las zeitlebens viel, war befreundet mit Dichtern des Surrealismus wie André Breton oder Guillaume Apollinaire. Vor allem Schriftsteller waren es, die seine ersten Ausstellungen finanzierten. Kuratorin Andrula Michael.
Picasso écrivait des poèmes. Il était un écrivain, mais...
Picasso schrieb Gedichte. Er war ein Schriftsteller. Ich glaube, er war als solcher so bedeutend wie als Maler. Aber er sah sich eben nicht als klassischen Berufsschriftsteller. Und doch gehört das Schreiben ganz wesentlich zu seiner gesamten künstlerischen Arbeit. Deshalb sagte er selber von sich, er sei ein Schriftsteller, aber keiner wie alle anderen. Picasso malte auch ganz konkret mit Worten, etwa eine Serie von 11 Blättern, auf denen immer derselbe Satz steht: Il neige au soleil, es schneit in der Sonne. Dabei werden die Buchstaben des Wortes Soleil, Sonne, immer größer und dominanter. Sie lassen den Schnee regelrecht dahinschmelzen. Picasso ist jemand, der immer experimentiert. Wie bei einem Gemälde oder einer Zeichnung hat er auch beim Schreiben erst etwas entworfen, hat es dann verändert, hat gestrichen, Neues hinzugefügt. Manchmal folgt er grammatikalischen Regeln, oft nicht. Es gibt Reime und Strophen, dann wieder seitenlange Wortfolgen, durch nichts geordnet, auch nicht durch Satzzeichen. Auf sie verzichtet Picasso ganz. Sein Schreiben hat eine unglaubliche Vielfalt.
9. Dezember
1935. Am runden Flügel des kleinsten Almosens die Farbe. Genügt sich. Die Hand, die nagt, spielen wir nicht als die Blume, die schreit, ich will nicht, ich will nicht. Exzessive Gedichte sind das, auf Spanisch und Französisch in kraftvoller Handschrift, Wortballungen, oft mit Zahlen durchsetzt, Zahlen, Kolonnen. Die Themen sind die seiner Gemälde und Zeichnungen, nur eben in Worten ausgedrückt. Liebe, Hass, Frauen, Männer, die Sehnsucht, Pflanzen, Tiere, der Himmel, der Krieg ist präsent. Die Ausstellung zeigt Dutzende von Blättern, die den Arbeitsprozess nachvollziehbar machen. Sie zeigt auch, wie Gedichte sich in Gemälden wiederfinden, etwa Liebesworte in einem Porträt seiner geliebten Marie-Therese. Dass der Schriftsteller Picasso nicht sehr bekannt sei, hat für Kuratorin Andrula Michael einen einfachen Grund. Als Maler, Zeichner und Skulpteur habe Picasso in der Öffentlichkeit eine derart immense Bedeutung erlangt, dass der Dichter Picasso daneben einfach nicht mehr wahrgenommen werde. Die Pariser Ausstellung und ihr vorzüglicher Katalog könnten das ändern,
meint Jürgen König. Die Hagia Sophia, sie war 900 Jahre lang eine byzantinische Kathedrale, ein christliches Gotteshaus, bis sie 1453 in eine Moschee verwandelt wurde. Kemal Atatürk, der Republikgründer, verwandelte sie dann 1934 in ein Museum. Das oberste Verwaltungsgericht der Türkei hat vor 2 Wochen entschieden, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee genutzt werden darf. Und auf Anordnung des türkischen Präsidenten Erdogan findet morgen das erste islamische Gebet dort wieder statt. Die EU-Außenminister, die griechische Staatspräsidentin, sogar der Papst kritisierten den Beschluss. Auch der UNESCO-Weltkulturerbestatus des Sakralbaus steht auf dem Spiel. Selbst wenn der Eintritt weiterhin für Christen und Touristen frei sein soll, werden für die Dauer der Gottesdienste die christlichen Mosaiken und Kunstwerke verhängt. Die Wochenzeitung Zeit sprach deshalb in Anspielung auf Staatspräsident Erdogan vom Bildersturm des Sultans. Brechen da alte Kulturkämpfe auf? Ist das Projekt der Pazifizierung und Zivilisierung durch Musealisierung beendet? Da stellen sich viele Fragen. Anmerkungen von Ingo Arendt.
Als Sultan Mehmed II. 1453 zu Pferd in Konstantinopel einzog, führte ihn sein erster Weg zur Hagia Sophia. Das siegreiche Oberhaupt der Osmanen trug das Schwert Mohammeds. Mehmed ließ Gebetsteppiche in die Kirche bringen, Kreuze und Glocken entfernen, seinen Namenszug, eine Gebetsnische und ein Minarett aufstellen. Hinter dem Schwert des Propheten wird Präsident Recep Tayyip Erdogan zum morgigen Freitagsgebet vermutlich nicht in die mit 4000 Quadratmeter türkisen Wollteppich ausgelegte Hagia Sophia einziehen. Eine Triumphgeste wird es dennoch sein, tritt der martialische Präsident damit doch symbolisch in die Fußstapfen des Eroberers. Mit der Unterschrift unter das Moschee-Dekret beförderte Erdogan das Symbol der Säkularisierung seines ungeliebten Vorgängers Atatürk auf den Müllhaufen der Geschichte. Und sicher nicht zufällig fällt der Tag der Wiedereröffnung auf den 97. Jahrestag des Vertrags von Lausanne, den von Atatürk unterzeichneten Pakt über die endgültigen Grenzen der Türkei, bekämpft der Präsident seit Jahren. Zwar hat die Regierung zugesichert, die 1500 Jahre alte Basilika mit den Mosaiken des Pantokrators, der Mutter Gottes und der Seraphim blieben öffentlich zugänglich. Welchen Wert die Türkei dem Weltkulturerbe sonst zumisst, zeigt der Fall von Hasan Cave. In der antiken Stadt am Tigris lässt sie gerade die Spuren von 11.000 Jahren Menschheitsgeschichte unter dem Beton eines Staudamms verschwinden. Schon vor einiger Zeit wurden die Hagia Sophias in Iznik, dem antiken Nicäa, und in Trabzon am Schwarzen Meer auf Betreiben führender AKP-Politiker zu Moscheen umgewandelt. Ein Großteil der Fresken und Mosaiken ist seitdem durch Vorhänge und Einbauten verdeckt. Wegen sogenannter Restaurierungen streiten Gerichte. Womöglich steht auch der Istanbuler Hagia Sophia solch eine schleichende Säuberung bevor. Das dürfte die erste Moschee sein, in der das Bild einer Prostituierten ausgestellt wird, ätzte dieser Tage Ebubekir Sofuolu, Kunstgeschichtsprofessor der Provinzuniversität Sakarya, mit Blick auf ein Mosaik der Soe. Die für ihre vielen Affären bekannte Kaiserin hielt 1042 den Thron von Byzanz. Schwer vorstellbar, dass ausgerechnet das Diyanet, das türkische Amt für religiöse Angelegenheiten, dem Erdogan direkt nach der Entscheidung des obersten Verwaltungsgerichts die Hagia Sophia unterstellte, solche Diskussionen islamischer Fanatiker in Zukunft eindämmen wird. Schwer vorstellbar erst recht, dass ausgerechnet die Religionshüter die Erschließung der noch unbekannten Mosaiken forcieren werden, nach denen Wissenschaftler aus aller Welt die Wände der Basilika abscannen. Auf der Strecke bleibt damit das hybride Symbol der Verquickung von Christentum und Islam in einer Stadt an der Nahtstelle der Religionen. In ihrer wechselvollen Geschichte ist die Hagia Sophia zu einem Palimpsest der Zeichen, zu einem Denkmal der Zivilisationen geworden, die an dem Mittelpunkt der Welt, Istanbul, Geltung beanspruchten. Von dem Himmelsgewölbe, das Kaiser Justinians gewaltige Kuppel symbolisieren sollte, über Sultan Mehmeds grün-goldene Medaillons mit den Aufschriften Mohammed und Allah, bis zu den Graffiti, die die Wikinger bei ihrem Einfall in die Stadt 680 nach unserer Zeitrechnung hinterließen, ist sie zu einem Paradebeispiel des außergewöhnlichen universellen Werts geworden, welches für die UNESCO ein Stück Weltkultur ausmacht. Wenn Ali Erbasch, der Chef der Religionsbehörde, jetzt von einer Rückkehr zu den Ursprüngen spricht, erklärt er die Zeit zwischen 537 und 1453 praktisch für irrelevant. Und nach Jahrzehnten der friedlichen Koexistenz soll in dem Gotteshaus wieder eine symbolische Ordnung den Ton angeben. So markiert die rückverwandelte Hagia Sophia einen weiteren Schritt zur islamischen Reconquista der Türkei.
Ingo Arendt war das. In den Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig geht es jetzt erstmal ums Geld.
Tja, und zwar um mehr Geld, das benötigt wird, um die Kölner Bühnen zu sanieren. Fast jährlich werden ja neue Zahlen bekannt und auch jetzt gibt es eine erneute Kostensteigerung. Statt wie im vergangenen Jahr geplant 554 Millionen Euro, soll die Sanierung nun 563 Millionen kosten. Das ist mehr als doppelt so viel Geld, wie einst vorangeschlagen wurde. Aber das war ja auch 2012, also sehr lange her. Der Grund für die Mehrkosten seien unter anderem Vergabeverfahren, erklärte der technische Betriebsleiter Bernd Streitberger. Zurzeit ist die Fertigstellung der Bühnen in Köln für 2023 vorgesehen. Die Gründe für die lange Dauer der Sanierung sind zahlreich. Die parteilose Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Rieker, hatte die ersten Jahre der Sanierung der Kölner Bühnen vermutlich recht treffend eins als Desaster bezeichnet. Derzeit steht der mutmaßliche Attentäter von Halle vor Gericht. In den seit Dienstag laufenden Verhandlungen zeigt er wenig Reue, versucht seinen Angriff auf die Synagoge in Halle zu rechtfertigen, faselt von Überfremdung und den Folgen des Feminismus. Zwei Menschen fielen ihm vor 9 Monaten zum Opfer. Die Tür der Synagoge in Halle verhinderte vermutlich Schlimmeres. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hofft nun auf den Anstoß einer breiten Debatte über Judenfeindlichkeit durch den Prozess. Es muss unangenehm werden für Menschen, die sich antisemitisch äußern, forderte Klein. Kein roter Teppich, keine Kanzlerin, keine Promis, keine Wagner-Festspiele. Bayreuth fällt in diesem Jahr wie viele andere Veranstaltungen aus. Eigentlich wären die Spiele am Samstag gestartet und die Verluste aufgrund der Corona-Krise werden vermutlich bei 15 Millionen Euro liegen, das schätzt der Geschäftsführer Holger von Berg. Fast noch beunruhigender scheint, dass die Verantwortlichen sich nicht sicher sein können, wie die Lage im kommenden Jahr aussieht. Dennoch wird geplant, unter anderem mit einer Neuproduktion von Wagners Fliegendem Holländer, der erstmals von einer bislang noch unbekannten Frau dirigiert werden soll. Und es bedarf auch immer eines gewissen Optimismus, wird der kommissarische Leiter Heinz-Dieter Sense zitiert, der gerade für die erkrankte Katharina Wagner die Geschäfte übernommen hat. Der ostdeutsche Musiker und Sänger Stefan Trepte ist gestorben. In der DDR spielte er zunächst bei der Rockband Elektra und die wurde bekannt durch einen Song »Tritt ein in den Dom«, der offiziell verboten wurde, selten gespielt. Trepte ist der Vater des Schauspielers Ludwig Trepte. Der gab den Tod auf dem Instagram-Account bekannt. Trepte wurde 70 Jahre alt.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, unter anderem die Pläne für den neuen Freiwilligendienst der Bundeswehr. Ihnen einen guten Abend wünscht Michael Köhler.